Die Radio Wissen. Update.
Ein Helikopter der US-Armee über dem Nordirak. An Bord Wasser und Lebensmittel. Als der Helikopter kurz auf dem Boden aufsetzt, stürmen Menschen herbei, klettern in die Maschine. Frauen mit Babys im Arm, weinende Jugendliche, alte Menschen. Ein CNN-Reporter hat diese Szene gefilmt. Er hat einen US-Hilfseinsatz im Irak begleitet. Dort rückt die Terrorgruppe Islamischer Staat weiter vor und Politiker in Berlin, Brüssel und Washington diskutieren, wie man die Terroristen stoppen und den Menschen im Irak helfen kann. Dazu jetzt mehr im Update. Ich bin Aglaya Dane.
Update.
We can see the people below, trapped on Sinjar Mountain. They're clustered under olive trees right now, waving to us. They seem to have gathered in these shelters down here.
Der Bericht eines CNN-Reporters aus dem Nordirak. Dort sind rund 200.000 Menschen auf der Flucht vor den Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat. Zehntausende sitzen immer noch im Sinjar-Gebirge fest. Dort gibt es nichts, außer ein paar Büsche und Olivenbäumen. Es fehlt an Wasser und Lebensmitteln. Die meisten der Flüchtlinge gehören zur religiösen Minderheit der Jesiden. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich heute mit Vertretern der Jesiden in Deutschland getroffen. Einer von ihnen, Irfan Ortaç, hat die Bundesregierung aufgefordert, den Menschen im Irak zu helfen.
Seit Sonntagmorgen schreien wir in die Welt und bitten die Welt, diese Menschen zu retten. Die Bilder, die wir im Internet sehen, die Tötung, die Hinrichtung, die sind mit Worten nicht zu beschreiben.
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat den Jesiden zugesichert, dass die deutsche Politik den Ernst der Lage erkannt hat.
Das ist die Vorbereitung eines Völkermords, eines Genozids. Um nichts anderes geht es dort. Dort soll die Glaubensgemeinschaft und die Kulturgemeinschaft der Jesiden im Irak ausgerottet werden.
Aber wie kann man den Menschen dort helfen? Die Jesiden fordern die Einrichtung einer Schutzzone im Irak. Und auch Gabriel hält das für eine gute Idee. Doch ist für ihn ganz klar, wer die einrichten muss: die irakische Armee. Zu der Frage nach einem Bundeswehreinsatz sagt Gabriel ganz klar:
Nein, die Frage einer Bundeswehrbeteiligung stellt sich nicht.
Eine andere Frage, die derzeit in Berlin diskutiert wird, ist die Frage nach Waffenlieferungen. Im Nordirak versuchen kurdische Kämpfer, die Terroristen der IS zu stoppen. Sollte man also diesen kurdischen Truppen Waffen liefern? Oder vielleicht der irakischen Armee? Die Lager sind in Berlin sehr gespalten, selbst innerhalb der Parteien. Linken-Chef Gregor Gysi ist für Waffenlieferungen, die Partei Linke dagegen. Unionsfraktionschef Volker Kauder hat Waffenlieferungen heute Morgen ziemlich eindeutig ausgeschlossen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hält zumindest die Lieferung von Ausrüstung für möglich. Aber bei all diesen Gedankenspielen gibt es ein Problem, und das ist die instabile politische Situation im Irak. Denn noch immer ist nicht geklärt, wie die neue Regierung in Bagdad aussehen soll. Der bisherige Regierungschef Nouri al-Maliki hat im Staatsfernsehen angekündigt, dass er auf das Amt nicht verzichten will. Peter Steffe berichtet.
In scharfer Form verurteilte er die Nominierung seines Parteifreundes Haider al-Abadi zum designierten Regierungschef. Der bisherige stellvertretende Parlamentspräsident soll ein neues Regierungskabinett bilden. Von Iraks Präsident Fuad Masum erhielt er dafür gestern den Auftrag. In den Augen von Nouri al-Maliki ganz klar ein Rechtsbruch. Er komme ausschließlich für das Amt des neuen Regierungschefs in Frage, niemand sonst.
Auch die Europäische Union beschäftigt sich im Moment mit der Lage im Irak. Die EU-Kommission hat angekündigt, die Hilfsmittel für dieses Jahr aufzustocken, um 5 Millionen Euro auf insgesamt 17 Millionen. Waffenlieferungen sind aber auch in Brüssel sehr umstritten.
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine gibt es Streit über einen russischen Hilfskonvoi. Der ist heute Morgen in Moskau gestartet. Die ukrainische Regierung will die rund 280 LKWs aber nicht ins Land lassen. Es sei nicht klar, was sie geladen haben. Russland hätte sich mit dem Internationalen Roten Kreuz absprechen sollen. Bernd Grossheim berichtet.
Die Frage ist, warum Russland den Konvoi in Marsch gesetzt hat, obwohl das IKRK und der Westen offenbar nicht Bescheid wussten. Gestern noch hatte auch EU-Kommissionspräsident Barroso den russischen Präsidenten Putin davor gewarnt, Alleingänge zu unternehmen. Westliche Politiker und die ukrainische Regierung befürchten, dass Russland unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe einen Einmarsch in die Ostukraine vorbereitet.
Eventuell kann die Fracht aber an der Grenze zur Ukraine an das IKRK übergeben werden und so dann doch noch ins Land gelangen. Die Weltgesundheitsorganisation ist dafür, bisher nicht zugelassene Medikamente gegen Ebola in Westafrika einzusetzen. Die WHO hat sich mit Fachleuten beraten und ist jetzt der Ansicht, es ist ethisch vertretbar, experimentelle Wirkstoffe zu liefern. Durch die Ebola-Epidemie in Westafrika sind bisher mehr als 1000 Menschen gestorben. Es gibt auch ein erstes europäisches Todesopfer, ein spanischer Pfarrer, der sich in Liberia angesteckt hat.
Good morning, Vietnam!
Der amerikanische Schauspieler Robin Williams ist tot. Der 63-Jährige wurde in seinem Haus in Kalifornien gefunden. Die Polizei vermutet Selbstmord. Die Liste seiner Filme ist für eine Nachrichtenmeldung viel zu lang. Eine kleine Auswahl. Williams spielte unter anderem in Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire und Der Club der Toten Dichter. Für seine Rolle in Good Will Hunting wurde er 1998 mit dem Oscar ausgezeichnet.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist der Tod von Robin Williams ein großes Thema. Eckart von Hirschhausen schreibt dazu bei Facebook: Robin Williams war mein großes Vorbild. Ich bin sehr traurig, dass er offenbar nicht mehr leben wollte. Immer wieder wichtig daran zu erinnern, dass Menschen sich Hilfe suchen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Denn fast alle Suizide geschehen unter dem fiesen Einfluss einer behandelbaren seelischen Erkrankung. Die Filme und auch die Bühnenkomik, die er gemacht hat, sind unsterblich. US-Präsident Barack Obama würdigte den Schauspieler bei Twitter mit den Worten: Er trat in unser Leben als Außerirdischer. Aber schließlich hat er jedes Element des menschlichen Geistes berührt. Robin Williams war ein Flieger, ein Arzt, ein Flaschengeist, ein Kindermädchen und alles dazwischen. Er war einmalig. Viele Komiker und Schauspielkollegen haben sich bei Twitter ähnlich geäußert, darunter Steve Martin, Kevin Spacey, Ellen DeGeneres, Steven Carell und Steven Spielberg. Spielberg hat getwittert: Robin war ein Gewitter an komischem Genie und unser Lachen war der Donner, der ihn gehalten hat. Er war ein Freund und ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist. Bei Twitter kursiert gerade außerdem das Hashtag MyCaptain. Fans von Robin Williams posten darunter Bilder von sich selbst, wie sie auf Tischen stehen, als Anspielung auf eine berühmte Szene im Film Club der Toten Dichter, in dem Robin Williams einen Lehrer spielt. Das Zitat "Oh Captain, mein Captain" wird gerade auch in den anderen sozialen Medien oft gepostet.
Was noch wichtig wird:
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Das war DDR-Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht im Frühjahr 1961. Wenige Wochen später ist das nicht mehr wahr. Panzer versperren Grenzübergänge. Soldaten der Nationalen Volksarmee verlegen Stacheldraht. Morgen ist der Mauerbau 53 Jahre her. Aus diesem Anlass gibt es in Berlin mehrere Veranstaltungen. Politiker und Zeitzeugen legen an Gedenkstätten Kränze nieder.
It's time to hunt.
Morgen geht sie wieder los, die Gamescom in Köln. Erst einmal für Fachbesucher, ab übermorgen für alle. Sie ist eine der größten Computerspielemessen der Welt. Mit dabei sind 650 Aussteller aus 45 Ländern. Und auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 300.000 Besucher erwartet. Sie können sich anschauen, welche neuen Spiele es gibt und was neue Spielekonsolen können. Die Gamescom geht bis Sonntag.
Wissensnachrichten.
Heute Nacht, wenn ihr noch nichts vorhabt, könnt ihr euch einen Liegestuhl schnappen und vielleicht irgendwo hinsetzen, wo es ganz dunkel ist, und in den Himmel gucken. Denn das lohnt sich heute ganz besonders. Veronika von Borries von den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir im Studio und Veronika weiß, was es da zu sehen gibt.
Ja, zu sehen gibt es da die Perseiden. Das ist ein riesiger Schwarm von Sternschnuppen. Die meisten von ihnen kann man in dieser Nacht sehen und zwar so zwischen Mitternacht und 4 Uhr. Aber auch in den kommenden Nächten bis Montag gibt es Sternschnuppen satt.
Und wo muss man genau hingucken?
Am besten nach Nordosten.
Wo kommen denn die Sternschnuppen im Moment alle her?
Die Perseiden kann man eigentlich jedes Jahr so um den 12. August herum sehen. Zu dieser Zeit kreuzt unsere Erde die Bahn eines Kometen, und zwar von Swift-Tuttle. Der ist genauso wie wir ständig auf dem Weg um die Sonne und verliert unterwegs ständig Material. Man muss sich das so vorstellen wie ein LKW, der Sand geladen hat. Der zieht ja auch so eine Staubspur hinter sich her. Und wenn jetzt die Erde durch diese Staubspur von Swift-Tuttle durchfliegt, dann verglühen einige der Staubkörner in der Atmosphäre und das sieht man dann eben als Sternschnuppen.
Und warum heißen die Perseiden?
Weil es von der Erde aus so aussieht, als ob sie direkt aus dem Sternbild des Perseus geschossen kommen. Das ist aber nur eine optische Täuschung. Wenn ich noch einen Vergleich aus dem Verkehr anbringen darf: Wenn du im Winter nachts bei Schneetreiben Auto fährst, dann sieht das ja auch so aus, als ob alle Schneeflocken vom gleichen Punkt aus auf dich zugeflogen kommen. Und genauso ist das eben bei den Perseiden.
Im Moment gibt es ja noch ein weiteres Himmelsphänomen. Man sieht es an all den Postings bei Facebook vom Mond. Der ist nämlich besonders hell im Moment. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine ganz interessante Häufung von Besonderheiten. Der Mond leuchtet im Moment besonders hell am Nachthimmel. Das kommt daher, dass er auf seiner Bahn der Erde gerade so nahe ist, wie er ihr nur nahe kommen kann. Deshalb scheint er etwa 30% heller und ist am Himmel auch etwa 14% größer als normalerweise.
Also heute lohnt sich's richtig. Sternschnuppen und Mond, das komplette Programm.
Ja, und leider auch nein. Der Mond macht nämlich mit seinem hellen Licht den Perseiden Leuchtkonkurrenz. Die meisten Sternschnuppen leuchten nämlich viel, viel schwächer und werden quasi überstrahlt. Beim normalen Perseidenschauer sieht man so 25 Stück pro Stunde. Diesmal werden es weniger, aber für ein paar Wünsche wird's schon reichen.
Jetzt kommen wir von den Wünschen zu einem ganz anderen Thema, in die Tierwelt. Südafrika will 500 Nashörner umsiedeln. Warum denn?
Der südafrikanische Umweltminister hat das heute angekündigt. Die Nashörner sollen aus dem Krüger Nationalpark in andere Parks und eben auch ins Ausland verlegt werden.
Und warum?
Die Südafrikaner wollen die Nashörner besser vor Wilderern schützen. Dafür muss man wissen, der Krüger Nationalpark liegt an der Grenze zu Mosambik. Und Mosambik ist in den letzten Jahren zu einem regelrechten Hotspot für den Handel mit Tierteilen geworden. Zum Beispiel Elefanten, Elfenbein oder eben auch Nashornhörner. Aus Mosambik kommen deshalb auch sehr viele Wilderer über die Grenze in den Krüger Nationalpark, um dort zu jagen. Allein in diesem Jahr haben sie schon 370 Nashörner geschossen. Das sind so ungefähr 2 am Tag. Und bis jetzt haben die Südafrikaner versucht, die Tiere mit bewaffneten Rangern zu schützen. Es gibt auch sehr harte Strafen für Wilderei. Aber mit Nashornhörnern lässt sich eben sehr viel Geld verdienen. Und dafür sind die Wilderer bereit, sehr, sehr hohe Risiken einzugehen.
Dann ist ein Umzug vielleicht doch die bessere Wahl. Kommen wir von Südafrika zurück nach Europa, und zwar nach London, in die britische Nationalgalerie. Aber es geht jetzt nicht so direkt um Kunst.
Nee, es geht nicht wirklich um Kunst, es geht vielmehr um Fotos. Und zwar hat die National Gallery den Kampf gegen die Smartphone-Fotografen aufgegeben. Sie erlaubt es ihren Besuchern jetzt, Kunstwerke abzufotografieren. Das berichtet der Telegraph. Die Museumsaufseher kamen demnach mit der Kontrolle einfach nicht mehr hinterher. Es war für sie schwierig zu unterscheiden, ob ein Besucher mit seinem Smartphone gerade nur ins freie WLAN will oder ob er ein Foto macht.
Dankeschön, Veronika.
Und sonst in der Welt?
Großbritannien ist wegen seiner Wahlgesetze vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden und steht damit in einer Reihe mit Russland und der Türkei. Es geht darum, dass Häftlinge in Großbritannien nicht wählen dürfen. Der Europäische Menschengerichtshof sieht darin einen Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention, der sich Großbritannien im Europarat verpflichtet hat. 10 Häftlinge hatten geklagt, weil sie nicht an der Europawahl vor 5 Jahren teilnehmen durften. Die Richter forderten Großbritannien auf, seine Wahlgesetze anzupassen. Aus Sicht des Gerichtshofs darf ein Land nicht systematisch Häftlingen das Wahlrecht entziehen. Aus demselben Grund waren schon die Türkei und Russland verurteilt worden. Großbritannien pocht auf seine Souveränität und verschleppt eine mögliche Gesetzesänderung. In Kenia setzt sich eine Gruppe Abgeordneter dafür ein, Schwule und Lesben hinzurichten. Nach einem Bericht der Zeitung The Star haben die Politiker einer Partei im Parlament ein Gesetz eingebracht, das die Todesstrafe für Homosexuelle vorsieht. Demzufolge sollen Ausländer in Kenia öffentlich gesteinigt werden dürfen, falls sie beim gleichgeschlechtlichen Sex erwischt werden. In Kenia sind schon jetzt lange Haftstrafen für Homosexuelle möglich. Ob das Gesetz Erfolgschancen im kenianischen Parlament hat, ist nicht klar. Möglicherweise zielt das Gesetz auf Schwule und Lesben, die aus dem Nachbarland Uganda nach Kenia kommen. Auch dort werden Homosexuelle verfolgt. Homophobe Gesetze in Uganda haben Anfang des Jahres weltweit für Empörung gesorgt. Die USA haben Sanktionen gegen das Land verhängt. Viele Homosexuelle sind aus Uganda nach Kenia geflohen. Es hört sich erst einmal nicht nach begehrtem Diebesgut an, Sand. Doch an der Küste Westafrikas sind viele Strände bedroht, weil dort illegal Sand abgebaut wird. Er wird genutzt, um Beton herzustellen. Dabei ist es billiger, den Sand einfach an den Stränden abzubaggern, statt ihn zum Beispiel vom Meeresgrund zu fördern. In Marokko und im Senegal ist von einer Sandmafia die Rede, die nachts heimlich tonnenweise Sand auf Lastwagen verlädt. In der Nähe von Casablanca in Marokko sollen ganze Strandabschnitte verschwunden sein. Bei Dakar im Senegal trifft der Atlantik stellenweise schon auf Felsen, wo vorher Strand war. Der Sandabbau sorgt für Probleme für die Wirtschaft in Westafrika. Fischer beklagen, dass sich die Wellen verändert haben und sie jetzt Stege brauchen, um ihre Boote an Land zu bekommen. Am Ende könnten auch Touristen in den Hotels fehlen, die mit dem Strandsand gebaut werden. In Sierra Leone sollen Häuser unterspült worden sein und auch Meeresschildkröten kommen nicht mehr, die normalerweise im Sand ihre Eier ablegen.
Wetter.
Der Abend ist meistens bewölkt. Schauer sind in Bayern am häufigsten, aber auch im Norden Deutschlands ist es oft nass. In der Nacht mal mehr, mal weniger Wolken bei Tiefstwerten zwischen 15 und 8 Grad. Der Tag morgen wird vor allem grau, oft mit Regen. Es sind 19 bis 23 Grad drin. Und auch in den nächsten Tagen lässt der Sommer weiter auf sich warten.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.